Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Wellen und Wasser, Pool und Pop, Landschaften als riesige Wandgemälde. Er malte farbig, realistisch, figürlich. Einer der beliebtesten Maler beim Publikum ist seit den 60er Jahren der Brite David Hockney gewesen.
I live in the now. That's my philosophy, really.
Seine Gegenwärtigkeit, die machte ihn beliebt und teuer. Der britische Maler David Hockney ist im Alter von 88 Jahren in London gestorben. Als er in Hamburg vor 6 Jahren ausstellte, da schrieb die Ausstellungsleiterin Katrin Baumstark, dass sie eine E-Mail von Hockney erhalten hatte.
Das Auge bewegt sich immer. Wenn es sich nicht mehr bewegt, bist du tot. Das passte für mich heute irgendwie zu dem Tag.
Mehr gleich mit Katrin Baumstark über David Hockney an erster Stelle. Und sonst. Schloss Bellevue wird renoviert. Ab heute ist dort der Freiraum Kunst. Die Berliner Akademie der Künste fragte Abgeordnete, was ist ihnen die Berliner Kultur wert? Und die Intendanz von Charmin Langhoff am Gorki-Theater, sie endet. Das Hamburger Bucerius-Kunstforum, es zeigte vor wenigen Jahren eine Überblicksausstellung des Malers David Hockney. Der machte Ölgemälde, Grafik, aber auch Polaroids, Kupferstiche, nutzte sogar das Tablet zum Malen. Die Direktorin Katrin Baumstark habe ich gefragt. David Hockney hatte 1953 bis 1957 eine traditionelle Ausbildung gemacht mit Aktzeichnen, also beobachten, zeichnen. Das konnte er gut.
Ja, definitiv. Also der hat so eine ganz klassische Ausbildung genossen. Er war damals schon ein bisschen anders vielleicht wie andere Studierenden, also weil die Aufgabe war, bei der Abschlussarbeit einen weiblichen Akt nach lebendem Modell zu machen und er hat einen männlichen Akt nach starrem Modell gemacht. Aber er hat trotzdem die Goldmedaille gewonnen.
Sie machen es mir leicht, ein Lebensthema anzusprechen. Wir dürfen nicht unterschlagen, dass er Ende der 50er damals strafbare Homosexualität zum Thema auch seiner Malerei machte. Mhm. Jungs in Duschen, Dollboy, Bigger Splash, die berühmten Poolfotos und Ölgemälde sind bekannt. Also Identität und Homosexualität haben von Anfang an eine Rolle in seinem Werk gespielt, ne?
Ja, eine ganz große. Der war 23, man sucht sich. Er macht es ja aber auf so eine ganz leise, subtile, aber auch sehr spannende Art und Weise. Also Sie haben den Dollboy schon angesprochen. Da arbeitet er noch ganz viel mit Chiffren und man muss irgendwie verstehen und die Zeichen erkennen, wobei es dann später eben in Kalifornien wirklich die schönen Jungs am Pool sind, das gleißende Licht, das Wasser. Ja, aber das natürlich war es ein Thema für ihn.
Bei diesen Bildern fällt doch auf, wie sehr er sich den Wellen, dem Wasser gewidmet hat. Aber auch auf anderen Gemälden, Teppichboden, Tapeten, Herrenanzüge. Unglaublich präzise hat er lebendig werden lassen, ne?
Ich glaube, das ist so die Mischung, die es ausmacht. Also zum Beispiel das Wasser war für ihn nicht nur Thema als Element, sondern als Medium zur Darstellung von Zeit. Wie kann ich Zeit, wie kann ich Vergängliches darstellen? Deshalb diese Duschszenen auch ganz oft. Also die nackten Körper, er hat gesagt, er liebt nackte Körper beim Duschen, weil es ist, als würden die sich selbst liebkosen. Das waren alles so Untersuchungen, die er immer gemacht hat. Oder Raum auch. Also Sie haben es gesagt, der Teppich oder und so weiter. Also auch, wie kann ich Raum darstellen? Er hat dann irgendwann, war es für ihn mit dem Naturalismus, so hat er ja seine Phase genannt, vorbei, weil er gesagt hat, für ihn stimmt der Raum nicht mehr. Also die gelernte Zentralperspektive musste er verlassen, um auch den Raum zu erkunden. Und das ist immer dieser neugierige Mensch, der er bis zum Schluss geblieben ist.
Auf einem Wiener Katalog und auch bei Ihnen war ein Gemälde der Eltern als Titel zu sehen. Meine Eltern, 1977. Was sieht man da?
Es ist auch ein Gemälde, wo es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Es geht um Räumlichkeit, zwischenmenschliche Beziehungen. Und das macht er immer auch da auf so eine subtile Art und Weise. Also wir sehen die Mutter, die uns als Betrachter auch anschaut, und den Vater, der vertieft ist in eine Zeitung. Diese Beziehung, die Dargestellten zum Betrachter einnehmen oder auch nicht, auch das ist immer wieder sein Thema. Und dieses Bild ist entstanden, so hat er es erzählt, da seine Mutter im Krankenhaus lag. Und sein Vater hat sie eben besucht. Aber er meinte, die waren es eben nicht gewohnt, 6 Stunden lang zu sprechen, während einer da lag. Und dieses einzufangen, sie sind verheiratet gewesen, sie konnten ohne Sprache kommunizieren, das wollte er in diesem Bild eben einfangen.
Er war enorm technikaffin, also ganz früh schon mit Polaroids gearbeitet, dann im Alter noch mit über 80 auf dem Tablet gemalt. Der hat alles ausprobiert, was ging, ne?
Bis auf Skulptur, würde ich sagen, hat er wirklich sich in jedem Medium reingefuchst. Ich liebe seine Kupferstiche und Radierungen, die so eine ganze, so eine große Zartheit haben. Also wirklich ganz zarte Striche, ganz poetisch, die dann im Gegensatz dazu stehen zu, zum Beispiel, wir hatten hier einen 4 Meter langen Grand Canyon, der vor Farbe strotzte. Und diese Mischung, die Ambivalenz, die wirklich die verschiedenen Stile, das ist so, was mich an ihm fasziniert hat.
Frau Baumstark, haben Sie ihn getroffen? War der so britisch, wie er aussah und wirkte? Also so mit Nickelbrille, apfelgrüner Strickjacke, roter Krawatte, eine Schirmkappe und einem karierten Tweedsacko?
Genau so und ganz zurückhaltend, ganz freundlich, kam nicht zur Ausstellungseröffnung, hat sich nicht eingemischt. In gar nichts, hat gesagt, macht mal und hat gesagt, ach, ich bin gerade woanders, zeigt ihr mal meinen alten Scheiß, ich muss jetzt was Neues machen.
Katrin Baumstark, die Leiterin des Hamburger Bucerius Kunstforums zum Tod des Malers David Hockney, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Berlin wählt am 20. September ein neues Abgeordnetenhaus und dann wird auch ein neuer Kultursenator oder Senatorin bestimmt. In der Akademie der Künste, da wurde gestern Abend über die Zukunft der Berliner Kultur diskutiert und Akademiepräsident Manus Zangaris, Komponist, Perkussionist, ließ es sich nicht nehmen, das Publikum einzustimmen.
Also Kultur wird zum Sparposten, das können wir uns nicht leisten, weil es ist für die Zukunft das Schlechteste, was passieren kann. Ich will jetzt nicht dieses Lied anfangen, was wir seit Monaten gehört haben, dass Kultur eben kein Beiwerk sein darf, nicht nur Luxus und vor allem, dass sie auch wirtschaftlich für gerade eine Stadt wie Berlin extrem wichtig ist, weil wer kommt schon für Gurkenanbau?
Ja, ein bisschen Trommeln und Lärm machen gehört bei Manus Zangaris immer dazu, dem Präsidenten der Akademie der Künste. Eingeladen waren Spitzenkandidaten der demokratischen Parteien. Ein offenes Forum für kulturpolitische Debatte sollte das sein. Meine Kollegin Claudia van Laak war dabei. Claudia, Berlin hat ja 2 Kultursenatoren schon durch. Der dritte ist gerade in Personalunion auch noch Finanzsenator. Wie hat sich denn der Stefan Evers von der CDU präsentiert? Konnte er die Frage beantworten, was Berliner Kultur wert ist?
Naja, eigentlich nur als Finanzsenator, tatsächlich nicht als Kultursenator. Er verhandelt ja gerade den Hauptstadtfinanzierungsvertrag. Also das ist das Geld, was der Bund der Stadt Berlin dafür zahlt, dass sie Hauptstadt ist. Da geht es auch um Millionen für die Kultur. Und da werden wir dann sehen, ob er da einen guten Job macht. Also ob er da gut verhandelt. Im Übrigen hat er da den Realisten gegeben gestern Abend. Er kennt eben die Zahlen und er mahnt deshalb an.
Ehrlichkeit im Umgang miteinander, das findet keinen Applaus. Aber es ist nachhaltiger. Und das ist das, was ich von Anfang an jetzt in dieser Verantwortung, die für mich neu ist, auch deutlich gemacht habe. Von mir wird man in dieser Hinsicht nicht hören, unrealistische Versprechen zu machen. Das, was ich versprechen kann, ist alles dafür zu tun, dass jeder Euro, den wir in der Kultur einsetzen, auch wirkungsvoll seinen Einsatz findet.
Soweit Stefan Evers und dafür hat er natürlich keinen Applaus bekommen. Anders die linke Spitzenkandidatin Elif Eralp. Sie hat mehr Geld für die Kultur versprochen gestern Abend. Der Anteil am Gesamthaushalt soll steigen bis auf 3% und klar, dass die anwesenden Kulturschaffenden das super gefunden haben gestern Abend.
Also Grüne, Linke, SPD waren mit Spitzenkandidaten gekommen. Welche Schwerpunkte haben Sie gesetzt? Welche kulturpolitischen Ideen vorgetragen oder ging es bei denen auch nur ums Geld?
Nee, es ging auch zum Beispiel für Steffen Kach von der SPD für die richtige Persönlichkeit an der Spitze der Kulturverwaltung. Also er hat klar gemacht, das, was es da bislang gab in den letzten 3 Jahren von der CDU, Joe Cialo, dann Sarah Wale Wilson, die er gehen musste wegen der Fördermittelaffäre, Stefan Evers jetzt der dritte. Also da braucht es eine bessere Persönlichkeit, eine richtige Persönlichkeit, sagte er.
Wir brauchen einfach einen Senator oder eine Senatorin und auch Staatssekretärin und Staatssekretär, die wirklich für das Thema brennen, die da nicht einfach sitzen, weil sie da gerade zu berufen worden sind, sondern die aber ein Interesse daran haben, für die Kulturlandschaft sich einzusetzen, auch in die Auseinandersetzung zu gehen, wenn es Kürzungen geben soll. Das ist die Aufgabe von Ressortchefs, dass sie dafür kämpfen.
Ja, und als wichtiges Thema kam noch das Kulturfördergesetz auf. Linke, Grüne und SPD wollen so ein Gesetz, um damit die Kultur langfristig abzusichern.
So, was gibt's in NRW schon? Großes Problem in der Hauptstadt sind ja fehlende Ateliers für Künstlerinnen und Künstler. Das ist überall ein großes Problem. Mieten steigen, sind in den Innenstädten, sind Räume schwer zu kriegen. Gentrifizierung ist auch ein Thema, Verdrängung. Was wird getan, um Abwanderung von Künstlern zu stoppen?
Ja, da gibt es die Idee von Linken und Grünen, die wollen einen Mietendeckel speziell für Gewerbemieten, nachdem, dass die nicht so ins Unermessliche steigen. Und die Grünen haben einen Vorschlag gemacht, umzuwandeln, leerstehende Büroflächen und auch Einzelhandelsflächen. Tatsächlich haben wir 2 Millionen Quadratmeter leerstehende Büros in Berlin und es werden immer noch mehr Bürogebäude gebaut. Und die Idee ist da, so eine landeseigene Umbauagentur zu gründen. Da könnte man Räume zwischennutzen oder gleich umbauen in Ateliers, in Werkstätten, wie auch immer. Ein Vorschlag der Grünen.
Ideen, die bei der Akademie der Künste vorgetragen worden sind, künftige mögliche Kultursenatoren haben sich vorgestellt, die Spitzenkandidaten. Beobachtet hat das für uns Claudia van Laak. Dank dafür.
Ja, gerne.
Der Bundespräsident ist ausgezogen. Kein Grund zur Sorge. Schloss Bellevue wird nur renoviert. Da sagte sich die Akademie der Künste, das ist ein Fall für uns. Und daraus machen wir jetzt mal eine befristete Kunsthalle. Und sowas nennt man heute eine Pop-up-Galerie. Der Amtssitz wird zum Ausstellungsort für bildende Künste. Nun ist das keine Garage in einem Hafenviertel, sondern ein repräsentatives Gebäude, gewissermaßen mit 2 Körpern. Einem aus Stein und Zement und einem aus symbolischer Bedeutung und Zeichen. Ausgeräumt tritt dieser historisch-politische Raum dann in Erscheinung und Künstler reagieren drauf. Freiraumkunst heißt das. Die Akademie der Künste goes Bellevue. Die Kunst tritt in Kontakt, in Spannung mit diesem Bedeutungsaspekt einer liberalen Verfassungsdemokratie. Gesehen hat das Carsten Probst.
Weithin sichtbar prangt der Schriftzug Freiraumkunst in großen weißen Lettern auf dem Dach von Schloss Bellevue und der Architekturpublizist und Vizepräsident der Akademie der Künste, Anlin Goh, der die Ausstellung zusammen mit der Schriftstellerin Cécile Weißbrot kuratiert hat, spricht auch direkt an, was jeder sofort ahnen kann.
Sie sehen schon, dass wir das Schloss Bellevue als das größte Exponat, das eigentliche Exponat dieser Ausstellung begreifen.
Tatsächlich wird die breite Öffentlichkeit kaum einmal eine solche Gelegenheit erhalten, wie jetzt den Sitz des höchsten Repräsentanten der deutschen Demokratie in dieser Ausführlichkeit von innen zu erleben. Die Räume sind praktisch freigeräumt. Die Idee, sie für eine kurze Übergangszeit von 2 Wochen mit Kunst zu bespielen, stammt nicht von der Akademie der Künste selbst, sondern von einer Gruppe um den Künstler Christian Ahve, der auch den Schriftzug auf das Dach des Schlosses gemalt hat. Die Akademie der Künste, um ihre Mitwirkung gefragt, stellte in kurzer Zeit eine erstaunlich vielfältige Pop-up-Galerie in dem renovierungsbedürftigen Amtssitz zusammen. Dieses spontane Zusammenspiel von Kunst und politischer Repräsentation ist dabei durchaus heikel. Und das ist Kurator Anlin Goh durchaus bewusst.
Kunst ist nicht Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sondern sie schafft andere Freiräume, andere ästhetische Erfahrungen, die die Voraussetzungen sind für das politische Denken. So rum wirkt ein Schuh draus, wenn wir über die politische Bedeutung von Kunst sprechen. Wir haben nochmal sehr bewusst gefragt, was ist die politische Bedeutung von Kunst?
Das ist eine gute Frage und gut an dieser Ausstellung ist, dass sie sie nicht beantwortet, sondern verschiedene mögliche Positionen nebeneinander stellt. Es handelt sich fast ausnahmslos um große, kunsthistorisch relevante Namen. Im Treppenhaus läuft ein langes Video von Jürgen Böttcher, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Strawalde, der diese Westerfeier 1989-90 am Brandenburger Tor im Video festgehalten hat. Wenige Meter entfernt steht die Installation Trolley mit Eva von Alexandra Birken, ein Baustellengerüst, auf dem eine in Bronze gegossene Sexpuppe und eine wie ein Tierfell ausgebreitete Motorradlederjacke platziert sind. Dem Fotografen Wolfgang Tillmanns ist ein Raum für seine trügerisch spontanen Farbexperimente und Situationsfotografien gewidmet. die hier wohl als Symbol für Toleranz gegenüber im Amtsdeutsch gern sogenannte alternative Lebenskonzepte stehen sollen. Unausweichlich lädt sich der Rundgang durch die ausgestellten Werke so mit Bedeutung auf. Bei der Führung werden sie unablässig als Zeugen für Demokratie und Freiheit aufgerufen. Tatsächlich aber bewirken sie etwas völlig anderes. Sie lassen diesen Ort hervortreten als das, was er seiner verfassungsmäßig festgelegten Bestimmung nach auch wirklich ist. Ein Amtssitz, der in allem darauf ausgelegt ist, die Regeln und Grenzen der Demokratie zu repräsentieren und die vielbeschworene Neutralität des Amtes zu verkörpern. Der Amtsinhaber selbst ist die höchste Verkörperung dieses Neutralitätsgebotes. Als er von den anwesenden PressevertreterInnen nach der aktuellen Bedrohung von Kunst- und Meinungsfreiheit gefragt wird, sagt Frank-Walter Steinmeier:
In einer gesellschaftlichen Debatte, in der der Ton nicht nur rauer, sondern auch unversöhnlicher wird, hat Politik die Aufgabe, die Freiheit der Kunst zu erhalten. Und ich hoffe, an dieser Aufgabe beteiligen sich viele. Und wir gewährleisten mit unseren Möglichkeiten, dass Kunst und Kultur sich öffentlich zu Wort melden kann. Gerade dann, wenn wir uns in Veränderungsprozessen befinden, wie sie jetzt im Augenblick stattfinden.
Der Unterschied von Ideal und Realität, ob also Kunst und Kultur sich tatsächlich unbehindert öffentlich zu Wort melden können, er wäre hier vielleicht zu diskutieren. In Schloss Bellevue gehen wir selbstverständlich davon aus, dass Kunst- und Meinungsfreiheit durch die Verfassung geschützt sind und auch genauso praktiziert werden. Und diese Ausstellung bezeugt das doch, oder?
Freiraum Kunst im Berliner Schloss Bellevue, solange dort renoviert wird. Carsten Probst sah diese Ausstellung. Am Berliner Maxim-Gorki-Theater, da gibt es mit Ende der Spielzeit im Sommer einen Leitungswechsel. Das ist normal. Die Intendantin Shermin Langhoff geht nach 13 Jahren. Sie verlässt das Haus, nimmt auch fast das komplette Ensemble mit. Die Inszenierungen sind abgespielt. Ist das ein üblicher Wechsel? Und was geht damit verloren? Und warum werden ihre Jahre am Gorki-Theater als Ära bezeichnet, die zu Ende geht? Das sind Fragen, die sich Barbara Behrendt gestellt hat, und sie blickt auf Sternstunden und Schwierigkeiten dieses Berliner Theaters.
Wer soll euch denn glauben, dass ihr keine Affen seid, wenn ihr nicht einmal dieses schöne deutsche Wort Vernunft auch sprechen könnt?
Damit fängt alles an. Verrücktes Blut am Ballhaus Naunienstraße in Kreuzberg. Das Ensemble spielt Klischee-Migranten, die von ihrer Lehrerin mit der Knarre gezwungen werden, korrekt Deutsch zu sprechen und mit Schiller Demokratie zu lernen.
Was haben Sie da gerade gesagt?
Dann, du sollst deine Mutter ficken, ne?
Es ist ein Coup. Noch nie hat man an einem deutschen Theater so klug, so komisch, so böse die Integrationsdebatte verhandelt gesehen. Dieser Kassenschlager bringt die Ballhausintendantin Shermin Langhoff ans Maxim-Gorki-Theater, wo sie mit ihrem Co-Intendanten Jens Hilje das erste postmigrantische Stadttheater Deutschlands gründet. Hier besteht das Team nicht nur ausschließlich aus Menschen mit Migrationsbiografie, hier finden auch Geschichten eines Deutschlands auf die Bühne, die am Theater nie erzählt worden sind. Fatma Aydemir erzählt von Erlebnissen junger Frauen in Berliner Migrantenfamilien. Besat Karimkani, Kind iranischer Einwanderer, vom Leben im Neukölln der 90er Jahre. Hakan Savaş-Mitschan schenkt dem Theater die schönste Berlin-Trilogie der Gegenwart. Can, Sohn türkischer Einwanderer, träumt in Berlin-Oranienplatz vom besseren Leben fernab der Fabrik, in der seine Mutter sich abgerackert hat.
Es gibt Menschen, die kommen als Kinder einer reichen und wohlhabenden Familie auf die Welt und führen ein ganz tolles Leben, und andere nicht. Und diese reichen Leute, die werden immer reicher und die anderen werden immer ärmer. Warum machen die nichts dagegen?
Es ist Theater, das ein neues Deutschlandbild prägt. Und das Gorki zieht damit ein theaterfernes Publikum an, das Geschichten, Unterhaltung, Musik liebt. Plus viele junge, politisch aktive Menschen. Das Gorki macht Stücke zum Genozid an den Armeniern, zum Rassismus gegen Roma und Sinti. Manchmal sind das aggressive Agitprop-Abende. Daher der Ruf des Theaters, hier werde für die Aussagen applaudiert, nicht für die Kunst. Sternstunden sind die Stücke der Israelin Yael Ronen, die sie anhand der Biografien des Ensembles schreibt und klug und komisch inszeniert. Über die Jugoslawienkriege, über die dritte Generation nach dem Holocaust, über den Nahostkonflikt.
Was sagt deine Mutter dazu, dass du nach Berlin gezogen bist?
After I married a Palestinian, Berlin ist ihr kleinstes Problem.
Also du bist Palästinenser?
Ja.
Ja, aber trotzdem auch Israeli?
Auf Papier.
Und Jude?
Nein.
Oh Gott, Entschuldigung bitte. Aber du sprichst Jüdisch.
Hebräisch.
Nach dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 wird das Stück abgesetzt. Das multiethnische Ensemble droht, am Konflikt zu zerbrechen. Später inszeniert Ronan Debattenmusicals zum Thema Cancel Culture oder Klimawandel. Diese intelligenten politischen Boulevardknaller werden zum typischen Gorki-Sound. Cultural appropriation, racist interpretation, abuse and degradation, financial exploitation, calling it collaboration. Von rechts außen wird das Theater angegriffen. Das Team erhält Morddrohungen, die AfD will das Haus seit Jahren schließen. Shermin Langhoff macht das stolz.
Seit ich Intendantin geworden bin, wurde es doch von dem einen oder anderen öfter mal als das Rote Haus beschimpft, linksgrün versifft oder andere Dinge. Für uns ist es aber ein Ehrentitel.
Höchst problematisch war Langhoffs Führungsstil. Seit 2018 weiß der Berliner Kultursenat von Beschwerden der Mitarbeitenden. Über Mediation hinaus geschah nichts. Langhoffs Vertrag wurde stillschweigend bis 2026 verlängert. Dass ihre Zeit hier nun ein Ende hat, ist folgerichtig. Die neue Intendantin Charla Ilk schafft das politische, migrantische Unterhaltungstheater allerdings ab, zugunsten eines weiteren internationalen Kunstortes. Schauspielerin Cesse de Tertian, die schon in Verrücktes Blut die Lehrerin spielte und nach 13 Jahren das Haus verlassen muss, sieht das kritisch.
Ich persönlich finde, es ist ein Desaster, dass es diesen Inhalt nicht mehr geben wird in dieser Stadt, wo die Sichtbarkeit umso wichtiger ist, gerade jetzt, wo wir Rechtsradikale im Bundestag sitzen haben und die auch schon seit 2016 gegen das Haus und gegen unsere Inhalte vor allen Dingen wettern.
Die AfD wird über die Entwicklung froh sein. Und ein extrem diverses Publikum verliert seine Heimat. Für dieses Theater gibt es in Berlin bislang keinen Ersatz.
Sagt Barbara Behrendt. Karin Fischer hat jetzt die Kulturmeldung heute. Und zwar Neues zum Migrationsmuseum Selma.
Ja, das ist Deutschlands erstes Migrationsmuseum überhaupt und es sollte in Köln-Kalk in der Halle 70 eines alten Industrieareals entstehen. Nachdem die inflations- und sanierungsbedingten Mehrkosten die Fördermittel aber weit überstiegen, stand es auf der Kippe. Ein runder Tisch mit allen Beteiligten kam jetzt zu einer neuen, pragmatischen Formel. 60% der Fläche ist gleich 100% Museum Selma. Das Projekt soll jetzt doch am ursprünglich geplanten Standort realisiert werden. Die Zeit drängt, denn die Fördergelder von Bund und Land können nur in diesem Jahr abgerufen werden. Noch eine Meldung aus Köln. Die Phil Cologne musste eine Veranstaltung mit der Kolumnistin Mirna Funk umverlegen. Hintergrund: Laut Comedia Theater, dem ursprünglichen Veranstaltungsort, entsprächen manche in ihren Kolumnen getätigte Aussagen nicht dem Code of Conduct des Hauses. Darin gibt es unter anderem keinen Platz für Sexismus, Mobbing oder Diskriminierung. Der künstlerische Leiter der Comedia, Manuel Moser, schreibt auf Anfrage, Mirna Funk habe in ihrer Kolumne für die Zeitung Die Welt beispielsweise in Deutschland lebende Türken und Araber pauschal des Antisemitismus beschuldigt, anstatt differenziert über Antisemitismus in der muslimischen Community zu schreiben. Die Phil Cologne zeigte sich in einem Statement betroffen. Der Vorgang stehe ihrem Verständnis eines kontroversen, aber offenen Debattenraums diametral entgegen. Mit der Lutherkirche fand sich inzwischen ein Ersatzspielort in unmittelbarer Nähe. Mirna Funk spricht heute dort mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner über Körperbilder und weibliche Selbstbestimmung. Das Deutsche Historische Museum hat ein Bronzerelief des belgischen Bildhauers Franz Heugelen aus dem Jahr 1927 an die belgische Stadt Dinan zurückgegeben. Es heißt »Zur Erinnerung an Dinan« und zeigt eine Gruppe von Frauen mit ihren Kindern, wie sie von deutschen Soldaten erschossen wurden. 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, war die Stadt Dinan von deutschen Truppen zerstört worden. Über 670 Bewohner starben. Das Relief war Teil eines Denkmals zur Erinnerung an das Massaker. Während der deutschen Besatzung Belgiens im Zweiten Weltkrieg wurde es entfernt und nach Berlin gebracht. Seit 2001 gedenken Deutsche und Belgier gemeinsam der Opfer. Bei einer Gedenkzeremonie in Dinan heute sagte der Bürgermeister der Stadt, die Rückgabe des Reliefs stelle eine neue, symbolträchtige Etappe in der von Respekt geprägten deutsch-belgischen Beziehungen dar. Alles hat seinen Preis, bald wohl auch der Ausblick von der Elbphilharmonie Plaza. Wie der NDR erfuhr, könnte zukünftig dort zur Kasse gebeten werden. 5 Euro würde der Eintritt für die Plaza dann wohl kosten.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Debatte im Deutschen Bundestag über die Gesundheitsreform. Ihnen einen guten Abend.